herzlich willkommen zu einer neuen 14-tägigen Folge Echte Papas. Mein Name ist immer noch Florian. Ich bin auch 2026 in meiner Rolle als Host beim Echte Papas Podcast. Freue mich drauf und freue mich natürlich auch auf meinen Kompagnon.
Dein Tonfall hört sich so an, als würden wir 26 jetzt so seriös werden. Ich weiß nicht, ob ich dieses Versprechen halten kann.
Wer weiß, was da noch kommt.
Geil. Auf der anderen Leitung sitzt jedenfalls, oder an der anderen Leitung sitzt, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Oder das ändert sich 2026 jetzt nicht, dass wir diesen Schlachtruf weglassen.
Na, kannst einen Ruf draus machen. Schlachten würde ich jetzt nicht, aber...
Kannst du noch so seriös sprechen? Woher hast du diese Nachrichtensprecherstimme plötzlich?
Ich habe gedacht, wir müssen mal so ein Stück weit unser Level heben. Wir müssen mal ein bisschen seriöser werden. Ja, genau, schon allein, siehst du, wir haben eine Uniform an und wenn man Uniform trägt, dann ist man plötzlich in einer ganz neuen Rolle und die kostet sich natürlich jetzt voll aus.
Okay, es ändert sich viel 2026, aber was sich nicht ändert, ist, dass einer dem anderen immer eine Einstiegsfrage stellt.
Genau, apropos Frage. Marco, wurden in der Vergangenheit und auch als du Kind warst, ja, auch du warst Kind, wurden da alle deine Bedürfnisse immer befriedigt, sofort auf den Punkt?
Klein Marco, was denkst du sagt, denn?
Ich will jetzt das und dann...
Nein, wenn Erwachsene Reden haben, Kinder ruhig zu sein oder still zu sein, das war die Devise, mit der ich aufgewachsen bin.
Okay, spannend, weil ich habe nämlich vor kurzem da so einen Artikel gelesen von Tillmann Prüfer. Zeitredakteur unter anderem, den hatten wir auch vor 3 Jahren schon mal oder vor 2 Jahren auch schon mal bei uns hier in unserem Echte Papas Podcast. Und er hat mal aus einer sehr kritischen Warte über das Thema bedürfnisorientierte Erziehung geschrieben.
Ja, genau. Oder auch Attachment Parenting, oder?
Ja,
das
genau.
Ist ja der heißeste Scheiß in der Kindererziehung. Also meine Eltern haben davon noch nie was gehört. Aber und tatsächlich, als meine Kinder klein waren, war das auch noch nicht so heiß diskutiert. Aber inzwischen geht ja nichts ohne bedürfnisorientierte Erziehung und so die Bindungsorientierung. Und da spricht ja jeder von und alle wollen sich dran halten.
Und vor allen Dingen eben Bindung, ne? Also nicht nur bedürfnisorientiert, sondern aber auch bindungsorientiert und wie viel Fokus eigentlich ja dann auch auf den Kindern liegt und welche Probleme eigentlich das Ganze mit sich bringt.
Genau. Du hast mir den Artikel gegeben, ich habe ihn dann natürlich auch verschlungen und er ist relativ kritisch und er ist auch aus gutem Grund relativ kritisch, weil halt, ja, die bedürfnisorientierte Erziehung ist richtig und wichtig, aber man darf sie trotzdem nicht so als Blaupause nehmen. Also man kann es auch übertreiben, sage ich mal so, oder? Und hat auch der Tillmann im Artikel geschrieben, aber das kann er uns am besten selbst sagen.
Wird er auch, weil er ist ja jetzt hier.
Hey, Überraschung. Gut, dann freue ich mich, dass wir mit Tillmann über das Thema bedürfnisorientierte Erziehung und über viele andere Themen heute sprechen können.
Ja, hallo Tillmann. Schön, dass du wieder bei uns bist, bei den echten Papas.
Willkommen.
Hallo. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf.
Tillmann, vor 2 Jahren ungefähr, glaube ich, zur selben Zeit, warst du schon mal bei uns. Du leitest das Familienressort zusammen mit der Carla Braum. Und genau aus dem Grund Familienressort schreibst du natürlich sehr viel über das Thema Familie, Alltag. Du hast auch eine Kolumne Prüfers Töchter. Und kennst du oder kannst du dich an einen Moment in all dem deiner Zeit als Vater erinnern? Das Thema Bindung zwischen Eltern und Kindern lässt dich ja nicht mehr los, oder?
Ja, das Thema Bindung, das ist eher ganz massives Thema. Das ist das grundlegendste Thema, was irgendwie, die Frage, was verbindet Eltern und Kinder. Ich war selbst ganz überrascht, als ich das erste Mal ein Kind bekam. Und da war ich 25, ich war ganz, ganz schlecht darauf vorbereitet, weil ich wusste nichts darüber, wie würde das sein, Vater zu sein, wie würde das funktionieren, wie kann ich überhaupt diese Verantwortung tragen und wie werde ich dieses Kind denn dann finden, ne? Weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie man irgendwie mit einem Menschen zusammenleben soll, den man halt als Vater vorher nicht kennt, keine richtige Beziehung erstmal dazu hat. Und ich war total overwhelmed, als ich plötzlich diesen kleinen Menschen, meine Tochter Luna, dann vor mir sah, so eine Sekunde nach der Geburt und es so bam gemacht hat. Und ich wusste, okay, wir beide, wir gehen jetzt einfach durch den Rest meines Lebens miteinander und das wird überhaupt kein Problem sein. Also das war für mich überwältigend, diese Beziehung zu spüren, die auf einmal da war und auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Und das ist für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema bis heute.
Tillmann, wir haben dich ja nicht nur eingeladen, weil du demnächst wieder ein neues Buch am Start hast, was in ein paar wenigen Wochen kommt, sondern Flo sagt es ja gerade schon, du schreibst regelmäßig auch Artikel in der Zeit und unter anderem hast du letztens über bindungsorientierte Erziehung gesprochen oder geschrieben und zwar sehr ausführlich. Magst du das mal in einem Satz erklären, also diese bindungsorientierte Erziehung, die wabert ja immer wieder durch unsere Blase, aber dass du sie einmal nochmal in einen Satz gießt, was bedeutet das für dich oder was bedeutet es nicht für dich?
Das ist natürlich nicht in einen Satz zu gießen. Deswegen habe ich ein Buch. Deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben. Das heißt übrigens, was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen, und erscheint demnächst im deutschen Taschenbuchverlag DTV. Und da gibt es natürlich ein großes Kapitel über die Bindungstheorie und die Bindung. Was die Bindungstheorie ist, es ist ein Modell, um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu beschreiben und besser verstehen zu können. Und was sie nicht ist, ist alles, was wir heute daraus machen, nämlich, dass wir unser Kind so und so viele Stunden am Tag tragen müssen, dass wir mit ihm in einem Familienbett schlafen müssen, dass wir so und so viel Augenkontakt mit ihm haben müssen. Und vor allen Dingen, dass es fürchterlich schief geht mit unserer Eltern-Kind-Beziehung, wenn wir das nicht tun und wenn wir in einer dieser Disziplinen versagen. Und das ist für mich ein unglaublicher Stress, den sich Eltern damit heute machen und mit dem sie weder ihren und nicht mal ihren Kindern was Gutes tun. Und deswegen war es mir sehr wichtig, darüber zu schreiben.
Wie konnte aus so einer Idee oder aus so einer, sagen wir mal, klassischen, ich sag mal, Definition oder Theorie einer sicheren Bindung, so ein, du hast das schon anklingen lassen, doch schon ein überwältigendes und sehr stressiges Erziehungsprogramm werden, bei dem man vielleicht eher das Gefühl kriegt, so, okay, es gibt für alles Regeln, ich kann eigentlich nur Fehler machen, weil ich habe jetzt zu wenig Augenkontakt mit meinem Kind gehabt und mir passieren jeden Tag so viele Fehler, so dass man am Ende des Tages eigentlich voller Schuldgefühle im Boden versinken möchte.
Ja, muss ich erstmal sagen, dass die Bindungstheorie überhaupt formuliert wurde. Das war ein großer Fortschritt damals. Da sind wir aber in den 50er, 60er Jahren, als John Bowlby, das war ein Kinderarzt in London, überhaupt formuliert hat, hey Kinder, das sind nicht irgendwie eure Gegner, die ihr einen irgendwie zurechtbiegen müsst und mit Disziplin ins Leben stumpfen müsst und gegen die ihr euch dauernd durchsetzen müsst, sondern die brauchen eure Zuneigung, die brauchen eure Wärme, die brauchen eure Zeit, die brauchen die Liebe. Das ist das, was irgendwie Kinder ausmacht und das ist das, was Kinder ins Leben bringt. Das war damals sehr wichtig, ne? Und Bowlby hat damals in einem Kinderhospital in der Nachkriegszeit gearbeitet, hat festgestellt, wie Kinder, die durch den Krieg von ihren Eltern früh getrennt wurden, wie traumatisiert die davon sind und welche Schäden davon ziehen. Und das hat ihn über die Bindung nachdenken lassen oder die Bindung formulieren lassen. Die hat sich gefragt, was ist das eigentlich für eine besondere Beziehung zwischen Eltern und Kindern und was macht die aus? Das war ein großer Fortschritt. Was wir heute haben, ist, dass wir Eltern haben, die glauben, wenn ich irgendwie dort in irgendeiner Hinsicht nicht perfekt bin, wenn ich irgendwie etwas tue, dann schade ich meinem Kind. Also wir glauben heute, dass Kinder etwas sind, was wir irgendwie herstellen durch unsere Zuwendung, durch unsere Aufmerksamkeit, dass das die quasi dass sie in dieser Hinsicht völlig abhängig von uns sind. Und wenn wir davon zu wenig machen, dann wird irgendwas in der Entwicklung des Kindes sich verschlechtern. Ne? Und die krassesten Annahmen sind, wenn ich als Mutter oder als Vater in den ersten Monaten oder in den ersten Jahren des Kindes nicht alles gebe, nicht eigentlich 24/7 für das Kind da bin, dann ist es unsicher gebunden, dann hat es Schwierigkeiten, Vertrauen in andere Menschen zu finden und dann wird es dieses mangelnde Vertrauen in die Umwelt in sein weiteres Leben hineintragen. Dann wird es zum Beispiel Probleme haben, Freunde zu finden, Probleme haben, eine vertrauensvolle Partnerschaft zu schreiben, zu betreiben. Und das alles sind Annahmen, die aber für mich Hokuspokus sind, der aus Erziehungsratgebern und Erziehungscoaches speist. Das hat nichts mit verlässlicher Wissenschaft zu tun und ist nichts, was Eltern sich zu eigen machen sollten.
Du sprichst mir so ein bisschen aus dem Herzen. So eine ähnliche Annahme habe ich auch. Aber heißt das im Grunde genommen, dass wir die Theorie oder das, was letztendlich der Ursprung war, mittlerweile eigentlich missverstanden haben oder missverstehen?
Ja, wir behandeln heute diese Bindungstheorie und so wird sie auch oft zitiert, als so etwas, als hätte John Bowlby in den 60er Jahren, 50er Jahren das entdeckt, wie Newton die Naturgesetze entdeckt hat. Aber das ist nicht so. Es ist ein Modell. Es ist eine Theorie. Die Wissenschaft ist voller Modelle und die Bindungstheorie ist eines davon. Und sie ging damals aus, lustigerweise von, war sie übernommen von Konrad Lorenz. Das war ein Naturforscher, der die Ethologie in Deutschland sehr geprägt hat. Der zum Beispiel entdeckt hat, dass ein Gänseküken, wenn es schlüpft, das erste Lebewesen, was es angesichtlich wird, als seine Mutter annimmt und dem folgt. Ne? Das war die Prägung. Und John Bowlby war bekannt mit Lorenz. Er war fasziniert davon. Und er nahm an, es muss ja bei Menschen so etwas Ähnliches geben. Und daher kommt die Annahme, dass wenn diese Bindung irgendwie schief geht, wenn der erste Kontakt zwischen Müttern und dem Kind nicht perfekt ist, dass es dann irgendwie eine Störung gibt, dass es dann schwierig wird. Und das ist ein Modell, das man wissenschaftlich untersuchen kann und das man auch kritisieren kann. Aber es ist keine Feststellung, es ist kein Naturgesetz. Und es ist natürlich auch jetzt gedenk der Tatsache, dass das Ganze jetzt schon 70 Jahre her ist, auch unter Umständen formuliert worden und getestet worden, unter denen man heute keine Wissenschaft mehr betreiben würde. Also man kann dort auch durchaus einige Fragezeichen hintersetzen, was damals angenommen wird. Und man sollte das nicht zur unbedingten Leitschnur seines eigenen Verständnisses von Erziehung machen.
Also ich fasse mal zusammen, Tillmann, ja, damit ich es richtig verstanden habe. Also das Modell der Bindungstheorie ist an sich eine super Sache, leider aus dem letzten Jahrhundert. Und inzwischen hat es sich ein bisschen verselbstständigt und sorgt mehr für Stress bei den Eltern als für positive Wirkung bei den Kindern. Soweit so gut, oder?
Soweit kann man das auch messen. Man stellt heute fest, dass Eltern sich von der Erziehung gestresster fühlen, als das die Vorgängergeneration gemacht haben. Also, dass dieses Imposter-Syndrom, dass Eltern denken, sie sind eigentlich nicht fähig, das zu machen und sich unsicher fühlen, dass das heute eine immanente Sache ist, das war in vorigen Generationen nicht so. Und man weiß auch, dass Eltern, die sich derart gestresst von ihren eigenen Ansprüchen an die Erziehung fühlen, letztlich gar keine besseren Eltern sind, sondern eher geneigt sind, diesen Stress auf ihre Kinder zu übertragen. Und deswegen habe ich darüber geschrieben, weil ich auch Eltern tatsächlich entlasten möchte. Ne? Vieles von dem, was in der Bindungstheorie oder was in der, sagen wir mal, in der sogenannten bedürfnisorientierten Erziehung formuliert wird, sind einfach Sachen, die mal so angenommen wurden. Zum Beispiel, dass es einem Kind besser tut, umso länger es von der Mutter gestillt wird. Das hatte William Sears in einem Babybuch formuliert, der dann auch das Parenting of Attachment formuliert hat, also dieses, die, was wir heute als bedürfnisorientierte Erziehung verstehen. Aber dafür gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg, dass dem tatsächlich so ist. Man kann davon annehmen, ausgehen, wenn ein Kind gestillt wird, dann ist es schön für Mutter und für Kind. Wenn es nicht gestillt wird, wenn es mit der Flasche aufgezogen wird, dann schadet es ihm kein bisschen, wenn alles andere okay ist.
Hm. Kannst du denn sagen, wann sozusagen die Idee der bedürfnisorientierten Erziehung kippt? Also kann man das verallgemeinern oder hängt das tatsächlich immer am Vater, an der Mutter? Weil an sich ist es ja gut. Und wir hatten ja auch, früher haben wir ja gesehen, du erzähltest gerade, die Nachkriegskinder oder viele in den Kriegsjahren, die getrennt wurden. Natürlich war das nicht gut für die Kinder. Und natürlich brauchen die mindestens eine Bezugsperson. Aber wir sind ja hier an der Grenze zum ungesunden Perfektionismus. Kann man diese Grenze generell über die ganze Elterngeneration ziehen oder muss da jeder in sich selbst hineinhorchen, wann es zu viel des Guten ist sozusagen?
Ich würde das nicht so sagen. Es gibt eine Grenze und ab da ist zu viel des Guten, bis dahin ist super. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Früher, in der Generation unserer Eltern noch, da war Familie etwas, da wurden die Kinder aufgezogen und es war etwas, von denen die Gesellschaft gar nicht viel Notiz genommen hat. Also unsere Eltern, die mussten sich noch nicht irgendwie rechtfertigen, ob sie ihre Kinder schimpfen oder ob sie ihre Kinder fernsehen lassen oder nicht. Heute sind wir in einer Zeit, wo wir ständig beobachtet werden als Eltern, wo es ständig wir das Gefühl haben, wir müssen Rechenschaft ablegen dafür, ne? Ob das Kind jetzt diese Sendung guckt oder gar nicht, ob es genug liest und so etwas. Und das schafft so etwas, wo man, und das ist vielleicht etwas, was auch noch Männer so ein bisschen mehr irgendwie beschäftigt als Frauen, wo wir so anfangen, so Dinge abzuhaken, wo wir in so einer Disziplin des Beelterns besonders gut sein wollen und dort brillieren wollen, um halt den Ansprüchen der Umwelt gerecht zu werden. Und da beginnt der Stress. Der Stress beginnt da, wo ich nicht mehr eigentlich aus der Beziehung zu meinem Kind heraus etwas tue oder nicht tue, weil ich irgendwie einschätze, oh, das tut dem gut oder das macht uns Spaß oder da lacht das Kind oder da hatten wir eine gute Zeit, sondern weil ich glaube, ich bin des anderen schuldig. Da beginnt der Stress und da beginnt es für mich auch zu kippen.
Das wäre ja dann ein anspruchsorientierte Erziehung, keine bindungsorientierte.
Das ist quasi so ein bisschen Teil von so einer, man könnte sagen, Therapiekultur, wo wir das Kind behandelt wie einen Patienten, dem man irgendwie was Gutes tun muss und dem man schadet, wenn man ihn falsch behandelt. Und das unterschätzt es, wie richtig Eltern normalerweise alles tun und wie sehr man eigentlich seiner eigenen Intuition folgen kann. Und es unterschätzt auch die Kinder. Denn wir gehen heute in der Erziehung davon aus, noch häufig, als wäre das Kind so ein unbeschriebenes Blatt und durch unser Einwirken als Eltern, dass wir irgendwie ihm was vorlesen oder dass wir mit ihm Probleme gemeinsam lösen, machen wir daraus einen Menschen. Und der soll natürlich möglichst allumfassend gut und erfolgreich sein. Wir haben Schwierigkeiten anzuerkennen, dass wir in unserem Kind bereits einem Menschen entgegentreten, der auch Eigenschaften hat, die uns vielleicht gar nicht gefallen, mit denen wir gar nicht zurechtkommen, mit denen wir erst umgehen lernen müssen, wie wir mit jedem Menschen, dem wir auf der Welt begegnen. Und die Forschung sagt, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, dass der tatsächliche Einfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben, also das tatsächliche Wirken und Modellieren, viel geringer ist und sie auf einen viel kürzeren Zeitraum beschränkt, als wir so denken. Und mein Verdacht ist, dass wir viel der Zeit, die wir mit den Kindern verbringen,
da die falschen Akzente setzen. Dass wir zu sehr auf Programmerziehung setzen, zu sehr auf, ich muss jetzt das so machen, ich muss jetzt das so machen, als darauf einfach mit unseren Kindern eine gute Zeit zu haben. Und wie wir das machen, das geht erstmal nur uns beide, also mich und das Kind an. Und da sind wir auch die Experten.
Inwiefern kann dieses oder sagen wir mal, hat dieses Bild für Mütter, sagen wir mal, die arbeiten wollen und müssen, wie sehr ist dieses Bild prägend, dass sie ständig das Gefühl haben, sie wären nicht bindungsorientiert genug? Also es ist ja doch schon eine Überforderung bei vielen in der Gesellschaft, vor allen Dingen bei Müttern, wenn ich das so beobachte, oder?
Ja, es ist ja lustig, dass diese Bindungstheorie, obwohl sie eigentlich nie nur für Mütter formuliert wurde, also John Bowlby schreibt nie von der Mutter, sondern er schreibt von der Bindungsposition, eigentlich zu 99% auf Mütter projiziert wird. Das liegt daran, zu den Zeiten, als diese ersten Forschungen gemacht wurden, da waren einfach die Mütter zu Hause und die Väter, die waren in der Arbeit. Das heißt, diese ganzen Experimente und Beobachtungen, die wurden nur mit Müttern gemacht. Und man ging eigentlich davon aus, naturgemäß, ja, es ist die Mutter, die zu dem Kind gehört. Daraus wurde später so eine komische Neuüberhöhung des Mutterbildes gemacht. Denn eigentlich war die Forschung schon in den 70er Jahren weiter, dass man wusste, okay, auch Väter haben eine total wichtige Rolle für das Kind. Und eigentlich gibt es nichts außer jetzt der Nahrungsversorgung in den ersten Monaten, was Väter nicht genauso gut für ihr Kind machen können als Mütter. Aber es hat sich dann so kulturell so eine neue Mütterüberhöhung herausgebildet, die Mutter wieder in eine komplett zentrale Position und Verantwortung für das Kind genommen hat. Zum Beispiel, dass man das Kind nicht in andere Hände geben darf als Mutter, dass man als Mutter ein Zuhause zu bleiben hat, am besten 7 Tage die Woche, 24 Stunden für das Kind da ist, um an der Bindung zu dem Kind zu arbeiten, das Kind nicht in die Kita gibt, wo es mit anderen Menschen plötzlich, die gar nicht ihre zentrale, die mit zentralen Bindungspositionen sind, zurechtkommen muss. Und einerseits wurden die Mütter damit natürlich sehr ins Zentrum gerückt. Und das ist scheinbar ja auch eine Würdigung der Mutterrolle. Gleichzeitig ist es ein absoluter Knast. Gleichzeitig bedeutet das, in dem Moment, wo du sagst, ich habe noch andere Interessen außer meinem Kind, zum Beispiel meine Karriere, mein persönliches Fortkommen, meine Selbstentfaltung, in dem Moment bist du eine schlechte Mutter, weil in dem Moment gehst du aus der Bindung raus, aus der sogenannten Bindung und vernachlässigst dein Kind. Und wenn du in den ersten 3 Jahren, wenn das Kind bei dir ist, auch noch einen Job hattest und gearbeitet hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Kind nachher Bindungsschwierigkeiten hat, weil es halt dieses Urvertrauen in die Mutter, in dich nicht gehabt hat. Das heißt, durch die Bindungstheorie, und da waren auch, als die Thesen formuliert wurden, Feministinnen ein bisschen weiter als heute, durch die Bindungstheorie wird durch die Hintertür wieder ein uraltes Mutterbild etabliert, nämlich, dass die Mama am allerbesten zu Hause zu bleiben hat und dort ihre scheinbar natürliche Rolle einnehmen muss, was nun tatsächlich durch nichts gedeckt ist, was man messen könnte in der Forschung. Mhm. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch.
Okay, was bedeutet denn das für die Väter? Weil eigentlich versuchen wir ja, oder der Großteil von uns versucht, aktive Väter zu sein, sich einzubringen. Und du hast gesagt, letztendlich ist diese bedürfnisorientierte Erziehung eigentlich sehr männlich, weil es so eine Art Checkliste auch hat oder den Charakter einer Checkliste, wo man als Mann gerne mal was abhakt, ne? Kind wird gestillt, check. Kind schläft im Familienbett, check. Wir tragen es 10 Stunden am Tag, check. Aber auf der anderen Seite ist halt so, wie du gerade erklärtest, dass dieses Mutterbild, was fast wieder in diese traditionelle Rolle geht, dem ja widerspricht. Ist das also Fluch oder Segen für uns Väter?
Also ich beobachte das bei Vätern in meiner Umgebung so, dass die manchmal diese Anleitungen, die man auch in Erziehungsratgebern liest, ne, wie man das Kind emotional begleitet oder wie man einen Konflikt mit einem Kind löst, wie eine Anleitung zur Installation eines Autoradios befolgen, ne? Und dann dem Kind sich ihm so annähern, dass sie sagen, du sagst mir jetzt das so, das heißt, du fühlst das so, ne? Ich nehme das so wahr, aber wenn du mir das so sagst, ne, dann könnte ich mich mehr so fühlen. Alles das, was halt im Grunde unglaublich künstlich ist und was unglaublich abgelesen und einstudiert ist und dem Kind in dem Moment auch gar nicht weiterhilft, sich herannehmen und glauben, wenn sie das so machen, dann sind sie ein guter Vater. Dann können sie das, dann haben sie das quasi bewiesen, dann haben sie es abgecheckt. Anstatt sich halt auf die Beziehung zum Kind einzulassen. Ne? Wenn mein Kind sauer ist auf mich gerade, weil ich das gesagt habe, dann muss ich darauf reagieren. Dann erkläre ich ihm vielleicht, warum ich das gesagt habe oder muss es aushalten, dass es sauer ist oder werde selbst sauer. Und dann haben wir vielleicht Kind und Vater kurz einen Moment, wo keiner von beiden weiß, wie es gerade weitergeht, ne? Und dem man sich nachher wieder, man setzt sich auseinander und kommt nachher wieder zusammen und danach ist die Beziehung aber ein bisschen besser, als sie vorher war und man hat sich ein bisschen mehr kennengelernt. Also das ist ein ganz natürliches in einen Konflikt reingehen, in eine Beziehung reingehen und das bekommt natürlich, wenn ich halt diese Elternratgeber Anleitungen befolge, etwas sehr Künstliches. Und das ist das, was ich so in meinem Umfeld beobachte, weil so Vätern, die ihrem Kind gegenüber dann die Erziehung dozieren und sich wundern, dass das Kind das nicht geil findet. Das andere ist natürlich, dass es für die Väter sehr bequem ist, weil sie können sich immer dahinter verstecken, dass ja eigentlich für die Bindung irgendwie die Mutter doch der Experte ist und dass die ihnen irgendwas natürlicherweise voraus hat, was sie nicht bieten können, ne? Weil sie ja nicht die Mutterperson sind. Und das ist auch eine Gefahr, glaube ich, dass man sich selbst aus der eigenen Verantwortung als Papa herausnimmt, weil die Natur es ja auch so vorgesehen hat, angeblich.
Dieser Trend zu diesem, ich sag mal, Idealbild, wie sehr ist das Stück weit, gerade wenn man jetzt das Zentrum der Mutter nimmt, wie sehr ist es dann, also hat es überhaupt noch einen Einfluss von Geschwistern, von Großeltern, von Nachbarn? Also im Grunde genommen halt das komplette Umfeld, wenn wir ja eigentlich ja im Grunde genommen nur noch die Mutter und das Kind und vielleicht noch den Vater so als exklusive Bindung oder exklusives Familienmodell betrachten. Haben die überhaupt noch, also in dieses Umfeld überhaupt noch irgendwas zu sagen oder irgend noch eine Prägung oder die Chance einer Prägung, Mitprägung?
Also ich glaube, wir unterschätzen das, ne? Also diese Kernfamilie, die wir uns so vorstellen, ne, da ist Papa, da ist Mama und da ist das Kind und Papa und Mama erziehen gemeinsam das Kind. Das ist ja eine komplett unrealistische Vorstellung. Also das Kind geht, wenn es irgendwie 4 ist, spätestens geht es irgendwie raus und trifft noch andere Menschen. Dann trifft es Kind Leute in der Kita, andere Erwachsene, die sind auch alle interessant, das sind auch alles Vorbilder. Es gibt Dinge, die lernen Kinder von ihren Freunden. Es gibt Dinge, die lernen Kinder von anderen Erwachsenen, weil diese anderen Erwachsenen andere interessante Sachen machen als Papa und Mama und irgendwie das Kind das gerne anschaut und sich abschaut. Das heißt, Kinder lernen in Wirklichkeit in einem Netzwerk. Und dieses Netzwerk, das steuern sie auch zum Teil selbst. Da orientieren sie sich selbst. Und das sind nicht nur wir. Also ich glaube, die Zeit, wo man als Eltern den exklusiven Einfluss auf das Kind hat,
das ist nach spätestens 4 Jahren ist das vorbei. Und dann kommen viele, viele andere Stakeholder dazu. Und das ist ja auch das Wunderbare. Und das braucht das Kind auch, weil es muss sich ja auch in einer Umwelt bewegen. Das Kind weiß ja, okay, also Papa und Mama, die sind nicht überall. Und dieses Dorf sucht das Kind sich selber. Und übrigens geht das den allermeisten Kindern auf der Welt so. Also dieses Bild von dieser Kleinfamilie, das ist etwas, was halt sehr westlich ist und ein sehr westliches Nachkriegsbild ist, bedingt vor allen Dingen durch die Vereinzelung der Gesellschaft und die Industrialisierung und die Arbeitsteilung, dass es nicht wie Menschen natürlicherweise zusammenleben. Also mein Bruder, der hat eine Kambodschanerin geheiratet und mit seinen Kindern in Kambodscha gelebt. Und wenn ich zu Besuch war, da habe ich gesehen, dass die Leute, die sich am wenigsten um die Kinder gekümmert haben, waren die eigenen Eltern, aber alle anderen waren da. Ne? Cousins, Freunde, Großeltern. Und während die Eltern quasi auf dem Markt waren, haben die halt den Job der Erziehung übernommen. Und das waren alles wunderbar ausgeglichene, fröhliche Kinder. Also wir gehen häufig von so einer sehr vereinzelten Perspektive aus, die aber sehr eng an unsere Kultur geknüpft ist und auch nicht die ideale Perspektive ist, wie man auf Kinder schauen sollte.
Mhm. Total spannend. Tilman, du hast ja jetzt für dein Buch ganz viele Studien gewälzt und durchgelesen.
Hunderte, ja.
Okay, mindestens Hunderte. Wenn wir jetzt mal dieses Attachment-Parenting-Modell beiseite lassen, was sind die paar Dinge, die Kinder wirklich brauchen, um sich sicher und geliebt zu fühlen nach deiner Recherche?
Okay, ich habe mich darüber mit dem Kinderarzt Oskar Jenny unterhalten, der in Zürich das Kinderhospiz, dort die Kinderpsychiatrie leitet. Der spricht von den 5 V. Ne? Sei voller Liebe, sei verfügbar, sei verlässlich, sei vertrauensvoll und sei verständnisvoll. Und mehr braucht es nicht. Das ist im Grunde das, was wir als Eltern automatisch irgendwie tun würden. Ne? Also wir versuchen unser Kind zu verstehen. Wir versuchen für das Kind ein Vertrauenspartner zu sein. Du liebst dein Kind wie blöd. Du versuchst für dein Kind verlässlich zu sein und möchtest da sein. Ne? Wenn du das als Elternteil hinbekommst, dann machst du den Part, den du als Eltern tun kannst. Und das ist nicht das ganze Leben des Kindes. Das ist nicht mal die ganze Umwelt des Kindes, nicht mal des Kleinkindes. Dann machst du den schon ganz gut und das ist für eure Beziehung das perfekte Fundament.
Spannend.
Hast du mitgeschrieben, Flo?
Ja.
5V.
Ich überlege gerade, wir waren ja vorhin beim Perfektionismus. Das würde ja bedeuten, ich müsste jedes V zu 100% versuchen zu erreichen. Was so, glaube ich, von Natur aus, wenn ich dann nebenbei auch noch vielleicht mal Freunde treffen möchte oder überhaupt auch noch andere Interessen habe, ja eigentlich gar nicht so wirklich schwierig ist. Das heißt, ich komme ja eigentlich dann wirklich so in einen Konflikt zwischen meinen Interessen und meinem Kind. Kinder an sich, glaube ich, so habe ich das auch ein bisschen jetzt verstanden, brauchen ja keine perfekten Eltern, sondern verlässliche. So. Wie würdest du das heute übersetzen? Also woran kann man trotzdem irgendwie so ein Stück weit merken, wir sind, auch wenn wir die 100% nicht geben können oder gerade nicht hinkriegen, immer noch okay und ja, trotzdem feinfühlig und okay.
Glaubt ihr denn wirklich, dass das Kind erwartet, dass du dauernd zu 100% da bist? Also sagen wir erstmal so, die Realität der Väter in Deutschland, ne, das sind ja nicht die Väter, die zu 100% da sein wollen. Die Realität der Väter sind die Väter, die zu 100% im Job arbeiten und die ganze Hinwendung zu ihrem Kind, vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren, am Wochenende machen oder nach Feierabend, wenn sie das Kind überhaupt noch wach antreffen. Ne? Das ist die Realität. Ne? Und wenn du das tust, dann kannst du dir schon überlegen, ob du vielleicht statt 100% deinem Arbeitgeber 80% gibst und mehr Zeit hast mit deinem Kind, denn die geht schnell vorbei. Das machen es die meisten Väter nicht bewusst, wie schnell diese Zeit mit dem Kind vorbei ist, wie schnell die Zeit, wo sie auch eine ganz besondere zentrale Rolle für das Kind haben, vorbei ist. Und nachher rennen sie dem hinterher, meinetwegen auch mit perfektionistischen Ansprüchen. Und alles andere, glaube ich, dein Kind ist ja keine Box, in die du was reinfüllst und die du irgendwie behandelst, sondern dein Kind ist dein Partner im Leben, dein Mitmensch. Und ich glaube, wenn du das machst, was dir als Vater selbst gut tut, wenn du deinem Kind zeigen kannst, an was du Spaß hast, ne? Und das nicht irgendwie als eine Me-Time irgendwie für dich veranschlagst, sondern als eine We-Time, also eine Zeit, die du auch mit deinem Kind verbringst, dann ist das super. Also wenn nichts ist schöner, als wenn ein Kind dabei sein kann bei dem, was dir als Vater für dich Spaß macht. Und wenn das Angeln ist, wenn das Fußballgucken ist, wenn das Videospiele spielen ist, wenn das Spazierengehen ist, wenn das Sport ist, überall kann dein Kind daran teilhaben und sehen, wie man es als Mensch macht, etwas für sich zu tun, etwas Gutes zu tun für sich. Und das ist toll. Ich glaube, dass wir viel zu sehr trennen zwischen, das ist der Job, den ich am Kind zu tun habe. Ich muss irgendwie was mit meinem Kind machen, auch wenn ich gar keinen Bock drauf habe, irgendwie jetzt mit Bauklötzen zu spielen. Und das ist das, was ich jetzt für mich mache. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ein Kind dabei ist bei dem, was du für dich machst, denn dann erfährt es mehr davon, was für ein Mensch du bist und wie du tickst. Und das muss das Kind ja auch lernen.
Ja, aber da sind wir natürlich schon schnell wieder bei älteren Kindern, oder? Also in den ersten Monaten oder Jahren kann ich mein Kind ja nicht, also kann ich mit ihm nicht Fußball gucken und ich kann es auch nicht zum Angeln mitnehmen. Also könnte ich natürlich, aber davon hat es ja nicht so viel.
Das stimmt. Also natürlich kannst du dein Kind eigentlich überall hin mitnehmen, weil die sind ja gut zu transportieren.
Und das mit zum Henkel.
Das würde ich machen. Und ich habe das, als ich 25 war, war mein Kind die ganze Zeit dabei und ich habe es überall mitgenommen bei all den Sachen, bei denen ich heute Kinder nicht mehr eigentlich dabei haben wollte. Ich glaube, diese Natürlichkeit, diese Selbstverständlichkeit, die ist letztlich gut, ne? Dass du dein Kind dich durchs Leben begleitet und du es nicht behandelst als etwas, wo du dann jetzt einen Job zu tun hast. Ne? Natürlich gibt es vieles, was man mit Kindern macht, was man jetzt irgendwie nicht so gerne, also was nicht so viel Spaß macht. Aber kennt ihr solche Väter, die sagen so, ich muss jetzt mein Kind irgendwie wickeln oder ich muss jetzt mein Kind tragen oder ich muss mein Kind irgendwie was machen? Man hat ja normalerweise den Instinkt, dass man irgendwas diesem Kind guttun möchte. Und Kinder sind auch gerade in den ersten Monaten gar nicht schlecht daran zu zeigen, wenn sie auf irgendwas keinen Bock haben oder wenn ihnen was nicht gefällt. Da ist man ja, das ist ja eine durchaus, gut zu beherrschende Kommunikation, die man zwischen einem kleinen Kind und einem Elternteil hat. Ne? Das Kind schreit, ich hebe es hoch, das Kind hört auf zu schreien, es geht ihm besser. Ne? Das ist schon perfektes Parenting, was wir dann betreiben. Und irgendwie, dass wir glauben, dass es in irgendwelchen Beschreibungen, in irgendwelchen Büchern irgendein Wissen gibt, was halt viel, viel, viel tiefer ist als das instinktive Wissen, was wir als Eltern in uns tragen, da gehe ich nicht mit. Ich glaube, die meisten Eltern, die einfach versuchen, für ihr Kind da zu sein, die machen das sehr richtig.
Ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Eine Frage hätte ich trotzdem nochmal, weil ich würde ganz gerne, wir haben ja mit dem bedürfnisorientierten Erziehung angefangen, ich würde gerne damit auch aufhören. Wir haben ja schon festgestellt, dass das wirklich zu zusätzlichen Stress führen kann und oft auch führt, obwohl wir ja eigentlich schon in einer Zeit leben, wo wir alle müde gestresst sind. Was ist denn dein Anti-Stress-Tipp in diesem Zusammenhang für alle Väter und auch für alle Mütter? Tatsächlich mehr aufs eigene Gefühl zu hören und zu vertrauen Oder gibt es da auch wissenschaftlich basiert noch irgendeine Erkenntnis, die du uns servieren kannst?
Als Anti-Stress-Tipp für Eltern und Kinder.
Naja, in erster Linie für Eltern tatsächlich, die sich ja sehr viel, meistens arbeiten beide, sie wollen alles richtig machen, sie haben halt drei Attachment-Parenting-Ratgeber gelesen und was tun sozusagen. Stress gehört ja auch zum guten Ton, muss man heutzutage sagen, teilweise.
Ja, zunächst einmal muss man ja mal feststellen, es ist einfach stressig. Ne? Es ist einfach nicht einfach vom letzten Meeting noch in die Kita zu rennen, das Kind dort zur rechten Zeit abzuholen und dann irgendwie alles zu tun, was man dann als Mutter oder als Vater tun muss. Das ist ja stressig und das muss man sich jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Man sollte sich nur nicht noch mehr Stress machen als den man schon hat. Und das beginnt für mich bei all den Sachen, die man dann tut, aber eigentlich tut für andere. Eigentlich tut, weil man denkt, da schaut gerade jemand zu, ne? Und deswegen mache ich das jetzt mit meinem Kind so und so, ne? Deswegen mache ich Dinge, auf die ich eigentlich keinen Bock habe, die eigentlich gar nicht mir als jetzt entsprechen. Aber ich behandle mein Kind jetzt in einer attachment-orientierten Art und Weise, weil man das so macht und weil ich dafür irgendwie zur Verantwortung gezogen werde. Das ist Quatsch, weil das geht alles von der Zeit ab, die ich mit dem Kind verbringe, in der Art und Weise, wie ich es tun würde. Und wenn ihr mich als Vater fragt, mit meiner jüngsten Tochter, wir verbringen die meiste Zeit gerade zusammen vor dem Fernseher und schauen Modern Family, gucken Serien und essen dabei Pizza. Ne? Das ist irgendwie, das steht in keinem Ratgeber so drin, dass man es tun sollte, aber uns beiden tut das total gut. Es ist perfekte Vater-Tochter-Zeit und für beide völlig ohne Stress.
Ich liebe Modern Family.
Ich freue mich auf dein Buch.
Ja.
Ich habe auch noch eine allerletzte Frage, und ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch, weil das wird, glaube ich, nochmal einiges an mehr Erkenntnisse auch für mich bringen, wobei ich vieles von dem ja unterstütze, deswegen haben wir dich ja auch unter anderem eingeladen. Aber meine allerletzte Frage geht in Richtung Musikwunsch. Wir haben auf Echte Papas, nicht auf Echte Papas, sondern wir haben auf Spotify immer noch unsere Echte Papas Playlist. Du hast damals auch schon, ich weiß leider nicht mehr, was dein Musikwunsch war, haben wir immer noch unsere Liste, die sich quasi die wächst von GesprächspartnerInnen zu GesprächspartnerInnen. Und ja, Punkt. Was wäre denn dein Musikwunsch, dass das vielleicht reflektiert, das Thema? I don't know.
Mein Musikwunsch, Musikwunsch, der das Thema reflektiert, das ist wirklich wieder
nein, das war
ganz schön. Das ist schon ganz schön männermäßig, dass ich einen Musikwunsch formulieren soll, der das alles umfasst.
Das glaube ich, wird nicht möglich sein. Aber du kannst natürlich auch das Lied, was du heute Morgen im Badezimmer gehört hast, was dich befeuert hat in dieser Woche.
Das Lied, was ich im Badezimmer höre, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und schnell gute Laune brauche, das ist von Justice, We Are Your Friends. Das höre ich mit Wonne und das bringt mich immer in die richtige Stimmung und in den richtigen Optimismus, den man manchmal braucht, wenn man Elternteil ist in den heutigen Zeiten. Für alle, die sich jetzt für das Buch interessieren, nochmal, es heißt, was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen, erscheint im April im DTV-Verlag. Was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen, das Wichtigste für Eltern aus den entscheidenden Studien und ist von mir geschrieben.
Okay, also ich würde tatsächlich gerne noch den Titelsong von Modern Family auf unsere Spotify-Playlist setzen, oder? Die passt ja sehr gut eigentlich zum heutigen Gespräch.
Das stimmt.
Ja, Ja, gut, also diese Playlist könnt ihr euch bei Spotify anhören, genauso übrigens wie unseren Podcast. Und wo du gerade schon Werbung gemacht hast, machen wir das auch. Bitte, bitte, hört euch unseren Podcast an, ladet ihn runter, gebt ihn 5 Sterne oder 6 und sagt es vor allem weiter. Und wenn ich jetzt dieses Gespräch richtig verstanden habe, muss man ja im Grunde überhaupt keinen Ratgeber mehr lesen, sondern nur diesen Podcast hören und vielleicht noch deinen Ratgeber, okay, zugegeben, den Ratgeber von Tilman noch.
Das wäre nett.
Genau, der im April erscheint. Tilman, wenn man vorher noch etwas von dir erfahren will oder so einen Countdown haben möchte zu deinem Buch, wo geht man da am besten hin? Was ist dein präferierter Social Media Account? Wo findet man Tilman Prüfer am besten im Internet?
Oh, man findet mich auf Insta, Tilman Prüfer, also @Tilman Prüfer. Man findet mich vor allen Dingen natürlich in der Zeit. Da schreibe ich jede Woche eine Kolumne. Und da schreiben vor allem meine zauberhaften Kolleginnen und Kollegen jede Woche darüber oder jeden Tag darüber auf Zeit Online, was Eltern beschäftigt, was sie beschäftigen sollte und was uns zu guten Eltern macht. Und da kann man mir eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen.
Das stimmt. Und ich kann vielleicht in dem Zuge, kann ich auch noch den Newsletter dazu empfehlen, den ihr ja dann auch wöchentlich.
Es gibt einen wöchentlichen Newsletter, der heißt Familienzeit.
Richtig, Familienzeit. Kann ich sehr empfehlen.
Und da sind immer all die Empfehlungen der Best-of, was wir in der Woche im Familienressort so geschrieben haben. Bekommt man dann zack ins Postfach und bequemer geht's gar nicht.
Okay, also wie wir sehen, wir kommen um Tilman nicht drum herum. Er ist auf allen Kanälen. Wenn ihr zu dieser Folge eine Frage habt oder generell zu den echten Papas, könnt ihr uns natürlich auch noch eine E-Mail schreiben. Auch das geht. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Weißt bitte, du doch, Flo, oder? Bitte schickt sie an podcast@echtepapas.de.
Gut, okay.
Ich wollte dann auch nochmal bitte sagen, so wie
hätten
du auch
wir das, gesagt hätten wir
bitte,
das auch
bitte abgehakt. Hört diesen Podcast. Das war bitte, so ein bitte. Flehen.
Das war ein bisschen flehend. Ja, können wir vielleicht rausschneiden, oder? Weil so dringend ist es dann auch nicht.
Lass gut. Mal
ja, Tilman, vielen, vielen Dank für dein
schön,
Gespräch.
Schön, dass du da warst.
Wir freuen uns sehr gerne. Auf das Buch Mitte April. Liegt dann hoffentlich auf unserem Schreibtisch und natürlich auf jedem anderen Schreibtisch auch oder Nachttisch. Und dann vielleicht sprechen wir uns danach nochmal, weil dann wieder viele Fragen aufgetaucht sind, die wir dann doch nochmal klären müssen.
Dankeschön.
Gut. Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder. Hoffentlich. Bitte, bitte.
Genau. Bis dahin.
Okay. Macht's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.